für mich ist es halt immer extrem wichtig, zu verstehen, was einen Menschen treibt, wie er motiviert ist. Und ich lebe immer sehr stark davon, Leute zu rekrutieren, die eine sehr starke intrinsische Motivation haben, die eine Neugierde haben und vor allen Dingen auch den Mut, Neues auszuprobieren.
Only the team with the best players wins.
Das ist Inside Teambuilding, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level, und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding. Mal wieder eine virtuelle Version natürlich, dank Corona. Deswegen ist heute nicht live neben mir, aber dafür live zugeschaltet zu Gast Dorothee Seedorf. Dorothee ist eine der brillantesten Marketeers, glaube ich, die es momentan so am Startup- und Digitalhimmel gibt. Hat super viele spannende Stationen hinter sich, unter anderem bei Project A, und ist jetzt Geschäftsführerin von Kfz-Teile 24. Liebe Doro, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, herzlichen Dank. Hallo Katharina, und ganz liebe Worte von dir. Freut mich sehr. Ja, und umso mehr freue ich mich, heute Teil deines Podcasts zu sein und hoffentlich sehr hilfreiche Insights zu geben für die Audience zu dem Thema Teambuilding und wie man mit Teams umgeht und die Besten der Besten tatsächlich findet.
Cool. Dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los, damit, dass wir vielleicht deinen Werdegang erstmal so ein bisschen beleuchten. Ich habe ja jetzt schon so zwei, drei Stationen genannt, aber du hast selber eine sehr, sehr fundierte Marketingschule quasi durchlaufen, Zanox, Zalando, hast dann das Wissen quasi bei Project A eingebracht und auch wahrscheinlich da nochmal wieder weiter lernen dürfen. Wie kam es denn zu diesem Werdegang und vor allen Dingen zu dieser Spezialisierung im Marketing? Wusstest du immer schon, dass du in die Richtung gehen willst?
Ja, tatsächlich würde ich das gern sagen wollen, dass ich das immer wusste. Aber unverhofft kommt oft, und das Spannende liegt ja bekanntlich im Unbekannten und Neuen. Von daher, im Studium war der Fokus tatsächlich ein anderer, und ich wollte mich eigentlich auf Personal spezialisieren. So ein bisschen ist es ja trotzdem dabei geblieben, weil man ist ja als Lead-Funktion doch immer mehr Personallead, oder zumindest die Hälfte der Zeit geht halt immer für Teamführung drauf. Also von daher, so ein bisschen ist es dabei geblieben. Nee, tatsächlich ist es wirklich durch die Berufserfahrung erst gekommen. Meine erste Station waren IBM und MyToys, und dort habe ich das erste Mal die Chance gehabt, ins Marketing reinzufühlen und vor allen Dingen ins Performance-Marketing, und fand das mega spannend, nämlich wesentlich spannender als die theoretischen Vorlesungen vom klassischen Marketing in der Uni. Und habe mich dann auch direkt nach dem Studium in diese Branche begeben. Habe bei Zanox, wie du richtig gesagt hast, angefangen, war dort 5 Jahre. Bin dann zu einer Zeit, als jeder das für unmöglich hielt, Schuhe online zu verkaufen, zu Zalando gegangen. Wieder erwarten war Zalando die Mega-Story, und habe da wesentlich dazu beigetragen, dass es zu der Story wurde. Bin dann nach, also wir waren 40 Mann am Anfang, nur um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, wirklich direkte Führung durch Robert Genz, und bin dann rausgegangen, als wir circa 2000 Leute waren, das war gute 2 Jahre später, um auch so ein bisschen dieses Wachstum dieser Zeit darstellen zu können. Ich glaube, das ist halt wirklich so eine One-Time-Story, die man erlebt im Leben.
Und, absolut.
Habe dann halt die Mega-Chance bekommen durch Flo Heinemann, der mich angesprochen hat, ob ich Teil von Project A werden möchte, zu Project A zu gehen, und war dort insgesamt 7 Jahre dann als CMO tätig, habe sehr viele Interimspositionen auch in den jeweiligen Beteiligungen durchlebt und geführt, und habe mich Ende vorletzten Jahres entschieden, ja, eine neue Herausforderung anzutreten, und bin Geschäftsführerin von Kfz-Teile 24 geworden habe dort aber absichtlich auch den Weg nicht raus aus dem Marketing, aber wesentlich breiter aufgestellt gewählt, nämlich indem ich dann zusätzlich noch BI, Pricing und Customer Service mit in der Verantwortung reingenommen habe.
Toll. Bevor wir auf jeden Fall natürlich auf die spannende Station Project A zu sprechen kommen, die ja so ein bisschen als Kaderschmiede des Marketings gilt, würden mich aber tatsächlich, das hast du gerade nochmal gesagt, 40 Leute bei Zalando am Anfang, mittlerweile eine der ganz großen Success-Stories am deutschen Digitalhimmel. Mittlerweile auch Börsenkurs, läuft alles richtig wie geschmiert. Was war denn das damals für eine Zeit? Also du hast schon gesagt, wo alle anderen sagten, Schuhe verkaufen online ist quasi unmöglich. Wie seid ihr da rangegangen? Wie viel Testing war dabei? Wie viel wusstet ihr schon? Wie viel durftest du ausprobieren? Wie viel hast du mitgebracht? Erzähl mal so ein bisschen aus den Anfängen.
Grundsätzlich, es gab ja nicht diese klassischen Schemata von dem, wie man das Marketing hochzieht. Und grundsätzlich war der Weg damals im Online-Marketing ja eher ausprobieren. Und genauso haben wir es auch gelebt. Wir hatten natürlich mit Rocket Internet an der Seite sehr hochgradige Unterstützung zu Beginn, was aber dann mit der Zeit halt immer mehr ausgefadet ist, weil wir ein Top-Team dabei hatten. Und bei uns hieß es damals wirklich Dynamik, testen und volle Power voraus. Ja, also alles, auch was vorher nicht festgeschrieben war, wurde halt live ausprobiert. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann geht man halt den nächsten Weg. Und da auch sehr viel Intelligenz bereits direkt zu Beginn reingelegt, alle Maßnahmen, die wir im Marketing gemacht haben, auch direkt ins BI zu überführen und daraus entsprechende analytische Schlüsse und Schlussfolgerungen ziehen zu können, plus genau auch den Mut, immer wieder neue Wege zu gehen. Und dazu hat natürlich auch beigetragen, dass Zalando sehr schnell die Top-Heads oder die Head-Position mit Top-Leuten belegt hatte und wir dadurch ein sehr grandioses Team waren, um so auch unser Team darunter sehr schnell zu einer extrem guten Qualität und einem tiefen Fachwissen führen zu können. Ich hatte damals den Bereich Affiliate-Marketing, Preisvergleiche, Kooperationen geleitet und hatte da natürlich aus meiner Führungserfahrung auch aus Zanox sehr viel draus schöpfen können, weil ich über die Branchen hinweg sehr tiefe Insights auch hatte, von denen, welche Maßnahmen funktionieren, welche KPIs, also wie müssten KPIs idealerweise aussehen. Und das war ein guter Startschuss. Trotzdem war aber Zalando selbst ein Riesenschritt, von dem die eigene Lernkurve exponentiell nach oben zu bringen.
Cool. Und du hast gerade gesagt, auch Marketing wurde damals schon sehr technisch aufgesetzt. Heutzutage gilt Zalando so als einer der führenden, auch so im Bereich Dynamic Pricing etc. Das heißt, wie siehst du denn diese Entwicklung hin? Es gab irgendwann einen riesen Shitstorm in Anführungszeichen, dass Zalando eine ganze Menge Marketingleute entlässt. Eigentlich ja aus Tech-Perspektive ein total nachvollziehbarer Schritt, trotzdem am Markt ein bisschen umstritten. Wie siehst du das? Ist Marketing irgendwann ersetzbar tatsächlich durch Tech?
Meines Erachtens ist Tech halt immer ein sehr wichtiger Schritt und vor allen Dingen, wenn es darum kommt, die Maßnahmen der unterschiedlichen Kanäle miteinander zu verbinden und eine ideale Customer Journey zu erstellen, dann ist vor allen Dingen auch für die komplette Interpretation Tech wesentlich prädestinierter als ich sag mal, vier unterschiedliche Personen in den jeweiligen Kanälen, die das bewerten können. Nichtsdestotrotz glaube ich ganz fest nicht daran, dass Tech Marketingkompetenz ersetzen kann, weil der Faktor Erfahrung als auch gerade Kontaktherstellung, Beziehungsmanagement zu jeweiligen Partnern, als auch dieses Feintuning von Optimierungsmaßnahmen immer noch eine Rolle spielen wird, was in der Tiefe eine rein automatisierte Lösung nicht schaffen kann.
Schön, klingt sehr logisch. Dann bist du so zur Kaderschmiede, sagt man tatsächlich, über Project A gegangen. Warum? Das war ja noch ganz zum Anfang von Project A oder relativ zum Anfang. Was hat dich gereizt, daran auf die VC-Seite zu wechseln und warum haben die auch dich damals geholt?
Ja, eine schöne Frage. Tatsächlich war es so, dass ich kein Konzernmensch bin und mit circa 2000 Leuten bei Zalando war für mich damals die Zeit gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte halt wieder tatsächlich direkt spüren, welches Rad ich dann auch bewegen kann als Einzelperson und wollte halt genau wieder wie am Anfang bei Zalando diese Möglichkeit haben, Unternehmen von Grunde auf aufzubauen. Und da ich mit Florian Heinemann schon zu Zalando-Zeiten zusammengearbeitet habe, war das natürlich der Moment, wo er dann auch an mich gedacht hat und für mich da wenig Fragen im Raum standen, diese Phase letztendlich nicht mitzumachen und eher die große Marke Zalando zu verlassen, um wieder in neue Gewässer einzutauchen und tatsächlich Neues auszuprobieren.
Okay, und warum fand, aufgrund deiner Zalando-Erfahrung oder warum fand Flo Heinemann das spannend, dich da mit an Bord zu holen?
Das ist am besten eine Frage, die man an ihn stellt, aber ich vermute, weil und er an mich geglaubt hat, dass ich auch das sowohl richtige Fachwissen als auch die Kompetenz habe, innerhalb von Project A diverse Rollen branchenübergreifend zu übernehmen. Letztendlich lange da auch schon gute 7 Jahre Berufserfahrung hinter mir, branchenübergreifend und sowohl, dass ich mehrfach Teams geleitet hatte. Also von daher gehe ich davon aus, ich weiß nichts anderes, war es eine reine Kompetenzerfahrung, aber am besten an ihn stellen.
Mit Sicherheit auch ein bisschen, hoffentlich, dass ihr euch mochtet. Und
das auf jeden Fall, ja.
Ja, genau. Aber das ist, weil du bist ja tatsächlich, du hast es jetzt so bescheiden gesagt, aber du bist ja tatsächlich auch ein Grund, warum Project A so zur Kaderschmiede von Marketeers geworden ist. Was glaubst du denn, was war denn so ein bisschen die Secret Sauce bei euch? Also warum seid ihr so anziehend oder wart ihr so anziehend zu dem Zeitpunkt, aber immer noch, aber für Marketeers und warum haben die das so empfunden, dass das dass Project A da eine gute Schmiede ist?
Zum einen, klar, ist natürlich Florian Heinemann ein großes Zugpferd, weil er ist, glaube ich, auf sehr vielen Events immer wieder da gewesen, hat interessante Themen rangebracht, interessante Thesen auch vorgebracht, über die viele Unternehmen noch nicht nachgedacht hatten. Zum anderen, wenn man den Faktor sozusagen einmal dann parkt, dann ist es vor allen Dingen meines Erachtens auch der Effekt, dass anders als in Agenturen, du in dem Moment, wo du für ein Unternehmen tätig bist, auch immer Teil des jeweiligen Unternehmens bist. Das heißt, du tauchst halt wirklich tief in die jeweiligen Problemstellungen ein und bist die entsprechende Person, die Lösung dafür zu schaffen. Anders als, no offense, aber vielleicht in manchen Agenturen geht es hier nicht darum, Beratungsstunden zu verkaufen oder Projekte, sondern es geht dann halt explizit um Wachstumsschaffung, um Effizienzschaffung und ja letztendlich Stärkung und Erfüllung von Unternehmenszielen, weil das ja indirekt auch immer dem eigenen Unternehmen Project A in dem Moment die höchste Zielsetzung ist. Und zum anderen bietet natürlich ein Umfeld wie einen VC oder wie einen Private Equity Unternehmen auch immer die Möglichkeiten, in diverse Unternehmen gleichzeitig reinzuschauen. Also wir hatten halt auch sehr viele Zeiten, wo wir 3 bis 4 Unternehmen gleichzeitig beraten haben. Natürlich immer mit einer unterschiedlichen Intensität, weil du in jedem Unternehmen zu einer anderen Phase des jeweiligen Wachstums mit enthalten bist oder der Projektarbeit enthalten bist. Und das ist natürlich dann eine Lernkurve, wie du sie in einem klassischen und also in einer klassischen Festanstellung bei einem fixen Unternehmen gar nicht so schnell erreichen kannst. Das heißt, hier ist es wirklich gegeben, dass du in der gleichen Zeit die Lernkurve verdoppelst, teilweise oder noch höher, einfach durch den Erfahrungswert, den du in der gleichen Zeit bekommst.
Das heißt, beschreib mal für die, die sich das nicht vorstellen können, wenn man bei Project A selber angestellt ist oder war, wie sieht dann der Job überhaupt aus? Also bist du dann auf ein Startup zugeteilt oder auf mehrere, also parallel oder nacheinander? Oder erzähl das mal kurz.
Also sowohl als auch, ne? Das hängt natürlich immer davon ab, wie umfangreich das Projekt ist, welches du für das jeweilige Unternehmen betreuen musst oder betreuen würdest. Und da kann es natürlich sein, dass du zu 100% über einen längeren Zeitraum auf einem Unternehmen bist. Es gibt aber auch sehr divers die Aufstellung, dass du halt gleichzeitig für 2 bis 4 Unternehmen parallel agierst, weil für eins hast du vielleicht eine Konzepterstellung, für den anderen bist du operativ am CRM-Strecken-Erstellung, bei dem anderen bist du gerade dabei, die BI-Struktur im DWH zu optimieren. Ja, also das sind halt immer je nach Kompetenz des jeweiligen Mitarbeiters als auch nach dem Unternehmen gerichtete Anforderungen, wo dann die Leute aus den jeweiligen Teams drauf allokiert werden und entsprechend über Monate hinweg oder aber teilweise auch, manchmal ist es nur, wenn du ein Projekt oder ein Konzept schreibst, dass du 1-2 Wochen drauf bist und dann vielleicht die Folgeumsetzung des Konzeptes dann wieder mit betreust.
Cool. Und jetzt habe ich so ein bisschen in den Raum gestellt, dass Perfect A so eine Kaderschmiede ist. Hattet ihr das? Also wurdest du überrannt mit Bewerbungen oder musstest du noch handeln gehen am Markt?
Tatsächlich dadurch, dass wir eine sehr gute, also ich spreche meiner Vergangenheit dadurch, dass ich ja nicht mehr angestellt bin, trotzdem ist es immer noch so, Project A hat natürlich eine sehr gute Arbeitgebermarke und das verursacht natürlich auch die entsprechende Steigerung der Response Rate für Direct Search Anfragen. Und ich glaube, hier kommt halt vieles zueinander. Also zum einen hast du eine größere Pull-Wirkung von dem, wie Bewerber dich wahrnehmen und wie interessant du für potenzielle Bewerber bist. Zum anderen muss ich aber auch sagen, Kaderschmiede ist für mich immer so ein bisschen zweischneidig. Also ich bin halt kein Freund davon, immer die tatsächlich so die Creme de la Creme gleich zu rekrutieren. Ich finde, dass das sehr wertvoll ist, sehr erfahrene Leute auf Führungspositionen zu setzen, bin aber trotzdem der Ansicht, und das ist auch, was ich in den letzten Jahren sehr stark gelebt habe, dass vor allen Dingen die Nachwuchsförderung sehr, sehr wichtig ist. Also ich habe sehr viel Zeit in den letzten Jahren immer wieder damit verbracht, Trainee-Programme umzusetzen und das auch sehr erfolgreich, als auch mit Junioren und Medium-Mitarbeitern sehr erfolgreiche Wege zu gehen, dass die heute in der Lage sind, schon allein nach 2-3 Jahren autark bestimmte Kanäle zu führen. Und ich glaube, die Kombination und die Zusammenstellung von Teams aus wirklichen Kadern in dem Sinne, also wirklichen sehr erfahrenen Senioren und Leads, plus den Unterbau aus einem sehr gut diverse zusammengestellten Team, bringt tatsächlich dann den Erfolg, dass du von einer Kaderschmiede sprechen kannst.
Wie findest du denn beim Potenzial, bevor wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen, was einen guten Marketeer ausmacht, aber wie findest du denn raus, ob in einem Junior das Potenzial steckt, dass er sich dahin entwickeln kann zu einem Kader?
Für mich ist es halt immer extrem wichtig, zu verstehen, was einen Menschen treibt, wie er motiviert ist. Und ich lebe immer sehr stark davon, Leute zu rekrutieren, die eine sehr starke intrinsische Motivation haben, die eine Neugierde haben und vor allen Dingen auch den Mut, Neues auszuprobieren. Und auch bei Junioren, wenn die halt direkt von der Uni kommen oder den ersten Job hinter sich haben, hast du halt schon auch im Gespräch sehr schnell das Gefühl, als auch von, wenn Joberfahrung schon da ist, hast du zum einen durch Tests etc. ein Gefühl dafür, wie stark ist das Fachwissen, aber wo will die Person noch hin und welches Potenzial schlummert in der? Von daher ist das was ich sehr stark immer allein aus den Challenges als auch Bewerbungsgesprächen herauslese.
Was heißt aus den Challenges? Also gibt es so bestimmte Fragen oder Cases, die du immer machst?
Bei mir muss man sich so einen Bewerbungsprozess immer so vorstellen, dass am Anfang bin ich immer relativ harmlos. Ne, so Good Vibrations, alles gut. Tatsächlich gehe ich dann aber, also wenn ich so ein gewisses Gefühl habe dafür, okay, wo könnte das jetzt hingehen oder wo ist vielleicht auch so ein bisschen was hakelig, wenn halt so bestimmte Begriffe fallen, dann gehe ich sehr schnell in die Tiefe, um herauszufinden, wie stark ist tatsächlich dieses Detailwissen bei der Person vorhanden und auch letztendlich die Person damit so ein bisschen unter Druck zu setzen, indem ich sehr kritische Fragen stelle. Also ich hatte auch schon sehr oft den Fall, dass danach Leute, die ich tatsächlich eingestellt habe, meinten, sie wurden so ein bisschen, sie hatten das Gefühl, gegrillt zu werden und danach total versagt zu haben. Und was aber nicht der Fall war, sondern ich will halt einfach nur verstehen, wie geht man auch mit Drucksituationen um, als auch wie ist das Detailwissen. Und für mich bringt es halt nichts, ein Bewerbungsgespräch sehr lasch zu führen, wenn danach die Arbeit zum Beispiel eine andere ist. Ja, also du sehr dynamisch, gerade sozusagen in einem VC-Geschäft ist die Arbeit ja sehr dynamisch, sehr flexibel, jeder Tag gleicht nicht dem anderen. Und von daher brauchst du auch eine gewisse Typologie von Personen im Team. Und zudem habe ich auch immer einen sehr festen Teil da drin, Tests durchzuführen, wo halt explizit das Fachwissen geprüft wird, aber vor allen Dingen auch die Analytik.
Das heißt, mach mal so ein Beispiel. So, was sind so Fragen, die sich anfühlen, als würde man von dir gegrillt?
Oh, das ist jetzt schwierig, weil es wirklich fachspezifisch ist. Aber wenn jetzt jemand im SEA-Bereich irgendwie vorgibt, sehr viel Erfahrung zu haben, dann gehe ich halt wirklich auch in Details rein einer SEA-Optimierung, um herauszufinden, ob das entsprechende Detailwissen da auch da ist. Oder die Person halt tatsächlich nur in einer klassischen Lead-Rolle war und die Leute darunter halt die ganze operative Arbeit gemacht haben.
Das heißt, was macht für dich so ein Game-Changer, sage ich mal, aus? Also der nicht nur auf der Oberfläche, sage ich mal, also nicht nur die Strategie kann, sondern auch hands-on immer wieder abtauchen kann? Oder was ist für dich ein Game-Changer? Ja. Also der so ein ganzes Startup oder ein ganzes Unternehmen mit beeinflussen kann durch seine Leistung?
Ja, sehr gute Frage. Game-Changer per se, würde ich sagen, von der Bedeutung ist ja jemand, der bewusst Regeln bricht und durch neue ersetzt. Und genauso würde ich halt auch eine Person sehen in der Rolle. Also jemand, der wirklich offen ist für Neues, ein Risiko wagt und auch eingreifen kann, wenn es tatsächlich mal brennt. Weil man kann nicht immer darauf vertrauen, dass Mitarbeiter die ganze Arbeit machen. Also selbst ich in meinen 7 Jahren bei Project A, ich habe, glaube ich, jeden Kanal einmal auch geführt, mindestens einmal, weil dann halt Personen weggebrochen sind aus Krankheit, aus Fluktuation, was auch immer. Und da kannst du halt nicht darauf vertrauen, dass du ewig ausschließlich in einer delegierenden Funktion tätig bist. Und da die Flexibilität zu haben, von einem Mitarbeiter beide Funktionen halt auch gehen zu können, plus den Mut zu haben, auch aus bestehenden Mustern der Arbeit herauszuspringen, das ist für mich dann wirklich eine Person, die in der Lage ist, sowohl durch unterschiedliche Phasen eines Unternehmenszyklus zu gehen, als auch Phasen wie jetzt sehr erfolgreich zu meistern. Mit jetzt meine ich natürlich Corona und von heute auf morgen sich verändernde Grundbedingungen.
Ist das was Flo Heinemann auch geprägt hat? Also was du auch mit, also sag ich mal, aus seiner Kultur mitgenommen hast? Also ist er selber auch noch so tief drin?
Flo Heinemann ist auf jeden Fall einer, der sehr viel Vertrauen gibt. Also er lässt einem immer zu einem gewissen Raum die Freiheit und setzt das Vertrauen und bietet halt immer Unterstützung an, wenn sie gebraucht ist. Was ich zum Beispiel persönlich sehr gern mag und so eine Art Führungsstil dann halt auch für mich in einem gewissen Sinne auch selbst mitgeprägt habe für die eigenen Teams, die ich leite. Und das Gute daran ist, dass eine Person wie Florian Heinemann natürlich auch sehr viele Insights zu unterschiedlichen Unternehmen hat, einfach durch die Beteiligung, in denen man drin ist. Und dadurch seine Intelligenz natürlich das auch sehr stark verifizieren kann und adaptieren kann auf die Situationen, in denen man dann gerade ist, bei gewissen Projekten.
Cool. Das heißt, das ist auch so dein Führungsstil, also Vertrauen geben und auf der anderen Seite dann da sein, wenn es nötig ist. Das heißt ja aber auch, dass man tief drin sein muss. Das sagt man ja über sehr viele Gründer auch, dass viele Gründer fast zum Microcontrolling neigen, weil sie immer noch sehr tief oder auch familiengeführte Unternehmen, weil sie immer noch sehr tief im Detail drinstecken. Das klingt jetzt für mich aber gar nicht so unterschiedlich von dem, was du erzählst, nur dass das Vertrauen eigentlich da ist, dass das Team es hinkriegt.
Also ich bin nur zu einem Teil Micromanager, nämlich genau dann, wenn ich das Gefühl habe, dass sobald ich die Zügel loslasse, dass die Qualität nachlässt oder gewisse Ergebnisse für sich nicht stimmig sind. Dann tauche ich wieder ab und bin wirklich in dem Moment Micromanager. Was ich gerade bei Führungspersonen, also gerade auch CEOs, sehr kritisch sehe und das halt auch sehr oft erlebt habe, ist, wenn sie auch über das entsprechende Wachstum des Unternehmens Micromanager in Perfektion bleiben. Weil das ist meine persönliche Meinung, ist nachhaltig tatsächlich schädlich fürs Unternehmen, weil du in dem Sinne dann auch keine Top-Experten mehr brauchst oder die schnell wieder verlierst, weil die demotiviert sind. So als Vergleichsmoment würde ich sagen, das ist, als wenn im Fußball jemand kurz vorm Tor ist, also der Stürmer ist kurz vorm Tor und versucht, den Ball reinzuschießen. Der geht definitiv rein und in dem Moment kommt der Trainer und sagt, boah, Junge, geh mal lieber zurück, weil du hättest da viel besser, eleganter laufen können, hättest die anderen schneller ausschließen können und du wärst schneller zum Torschuss gekommen. So, das ist halt diese klassische Sichtweise von einem Gründer, dass man denkt, die letzten x Prozent, 3-5%, die will ich jetzt auch noch optimieren bei der Person. Ja. Aber was passiert in dem Moment, ist quasi, dass du deinem Mitarbeiter das Gefühl gibst, dass er den ganzen Weg falsch gegangen ist. Und dass eigentlich 60% oder 50% falsch sind. Und das ist so eine fatale Nebenwirkung daran, dauerhaft Micromanager zu sein. Sondern lass lieber, gib knallharte Ziele, die müssen erfüllt sein. Den Weg dahin kann man in dem Sinne immer mit bestimmen oder mit delegieren. Aber lass die Leute alleine laufen und sei lieber Hilfestellung dabei, wie man den Weg findet und was die besten Maßnahmen sind, aber nicht als kontrollierende Instanz.
Wie häufig darf denn das passieren? Also du hast gerade gesagt, wenn du merkst, es läuft nicht, dann gehst du wieder tief rein. Wie häufig darf das bei einem Mitarbeiter passieren, bevor du ein Gespräch mit dem führst und sagst, hier Freund, da läuft irgendwas nicht?
Ja, das ist jetzt schwierig, das auf eine zeitliche Achse zu bringen. Aber wenn ich jetzt irgendwie in einem Projekt oder auch jetzt bei Kfz-Teile 24, wenn ich dort innerhalb, sag ich mal, von 2-3 Monaten 4-5 Mal eingreifen muss und merke, dass es halt nicht funktioniert, also dass die Leistungsspanne beziehungsweise Detailgenauigkeit innerhalb von wenigen Wochen immer wieder drastisch abfällt oder das Ergebnis nicht zureichend genug ist, dann springe ich sofort in den Feedback-Prozess ein, weil das ja auch letztendlich nachhaltig das ist, was dem Mitarbeiter wieder fördern zugute kommt, dass entsprechend eine Reflexion erfolgen kann und tatsächlich auch festgestellt werden kann, okay, wo sind vielleicht Prozesse im Argen oder wo geht man eigentlich zu lasch mit bestimmten Vorgangsprozessen um.
Mhm, super spannend. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, Kfz-Teile 24, du hast dich ja vor 1,5 Jahren ungefähr entschieden, dorthin zu gehen. Ist ja tatsächlich von der Brand her, sag ich mal, vom Marketing her, was ganz anderes. Also noch nicht so bekannt dafür, dass Kfz-Teile, also zumindest war es mir nicht bekannt, vielleicht dir ja, und deswegen bist du hingegangen, dass es jetzt im Marketing so der ein Aushängeschild ist. Wie heierst du denn jetzt Talente? Das ist wahrscheinlich ein bisschen anderes Storytelling, oder?
Ja, tatsächlich ist Kfz-Teile 24 eher unter dem Fachpublikum eine große Marke, nämlich tatsächlich unter den Schraubern und B2B-Unternehmen und weniger für das klassische Marketing stehend. Aber das hat man ja häufig bei mittelständischen Unternehmen, dass die immer so ein bisschen unter dem Radar laufen von der Präsenz, die quasi Startups den Unternehmen so ein bisschen vorwegnehmen oder generell wegnehmen. Grundsätzlich muss ich sagen, war bei K24 tatsächlich auch mein Weg, genau diese Lücke zu schließen, nämlich die Marketingkompetenz auch in die Geschäftsführung zu bringen, was ich erfolgreich getan habe. Und dann muss ich sagen, anders als jetzt der Eindruck entstanden ist, zum Beispiel bei dir, hatten wir schon sehr gute Teammitglieder an Bord. Also nicht nur im Marketing, sondern auch in anderen Abteilungen, zum Beispiel im Pricing, wo wir halt wirklich mit einem Experten, der jahrelang für Etihad und Air Berlin das Pricing geleitet hat. Also solche Kader gab es tatsächlich schon bei Kfz-Teile 24. Nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, ist die Arbeitgeberbrand in dem Moment eine ganz andere. Und was ich festgestellt habe, ist, dass in dem Moment, wo deine Arbeitgeberbrand noch nicht so gegeben ist, hast und aber dahinter ein ganz konkretes Produkt steht, kommen Leute auch immer aus einer anderen Motivation heraus. Also ich habe bei K24 sehr oft erlebt, dass wirklich sehr starke Automotive-Enthusiasten sich beworben haben, was auch gut ist, wieder so einen Mix zu haben aus tatsächlicher Fachkompetenz und dann aber dieser Fachkompetenz aus der Branche heraus. Und zudem letztendlich aber bei auch K24 als auch anderen Unternehmen hast du ja auch eine gewisse Pull-Wirkung. Dann, wenn du gute Leute schon mit an Bord hast, dann ziehst du dir halt entsprechend auch weitere gute Leute mit rein. Zudem habe ich aber auch gerade in Bereichen wie zum Beispiel im BI gesehen, dass es eh schwierig ist in Deutschland, ja, gerade jetzt oder gerade auch in Berlin, gute Leute zu finden, weil der Markt einfach so überlaufen ist, so dass wir den Weg hier gewählt haben, tatsächlich auch wesentlich breiter zu schauen, und muss da sagen, dass wir ein exzellentes Team jetzt zusammen rekrutiert haben, was aber wirklich einmal global über alle Kontinente, also von Nepal über Washington DC bis Dubai, also letztendlich man muss halt nur schauen, wo kriegt man die richtigen Leute her und was sind sozusagen auch die Pull-Mechanismen, die dahinter stehen können und zum Zug fährt werden.
Und die sind dann alle nach Berlin gekommen oder die sitzen auf dem Globus verteilt und arbeiten remote?
Die sind tatsächlich nach Berlin gekommen, ja.
Wow, toll. Wie schafft man das? Wie schafft man es, internationales Talent nach zum Beispiel Berlin oder wo ich sitze, Hamburg zu locken? Was glaubst du, was sind da so die ausschlaggebenden Faktoren?
Für mich ist es, also erstens, das darf man natürlich auch nicht vergessen, gerade Großstädte in Deutschland, also wie Berlin, haben natürlich schon mal per se eine Zugwirkung von, glaube ich, 30% höchstwahrscheinlich, ne, wenn man das mal so pauschal sagen kann. Zum anderen sind es aber meines Erachtens auch immer Arbeitsinhalte, mit dem, dass wenn du einem potenziellen Mitarbeiter direkt auch klar deutlich machen kannst, was die zukünftigen Arbeitsinhalte als auch Projektfoki als auch die Vision der Abteilung sind, dann entsteht ja schon eine gewisse Reflexion zu dem, was hat man jetzt gerade. Und der eine Mitarbeiter kam zum Beispiel auch von der Weltbank. Ja, also hätte ich jetzt auch nicht vermutet, dass man da so den direkten Schritt macht in den Kfz-Teilebereich. Aber da war es halt auch genau die Faszination der Aufgabenstellung, die ihn begeistert hat und dann letztendlich nach Berlin zu uns gebracht hat.
Cool, super gut. Tatsächlich, und das musst du jetzt aus deiner eigenen Perspektive erzählen, endet aber deine Zeit bei Kfz-Teile 24 schon wieder. Warum und was bringt die Zukunft für dich?
Ja, tatsächlich bin ich gerade auf dem Sprung, raus aus dem Unternehmen. Und ich werde mich wirklich in die Selbstständigkeit begeben. Das war halt schon immer letztendlich eine Zielsetzung, Vision von mir, die ich nun endlich mit der Erfahrung, die ich habe, auch in die Tat umsetze, weil ich in den letzten Jahren halt sehr stark auch gesehen habe, wie viele Unternehmen Hilfestellungen brauchen, was letztendlich Marketing-Konzeptionierung betrifft, aber auch tatsächlich die Umsetzung und die operative Forcierung von Themen zwischen den Departments hinweg zu einer Effizienzschaffung oder zu einer Internationalisierung hin. Und das möchte ich einfach, dieses Wissen, was ich da über all die Jahre aufgebaut habe, möchte ich jetzt einfach mit mehr Unternehmen teilen, mich dabei sowohl auf einer strategischen Ebene bewegen, als auch für Interimspositionen bin ich da letztendlich, stehe ich da zur Verfügung. Und mein Ansatz dabei ist natürlich eher, mich sehr schnell wieder, ersetzt oder letztendlich wieder frei zu machen davon, dass das Unternehmen mich braucht, weil ich sehr stark davon überzeugt bin, dass man Hilfe zur Selbsthilfe leisten sollte und keine grundsätzliche langfristige Bindung, sodass eine Abhängigkeit entsteht, weil nur dann können Unternehmen auch auf lange Sicht erfolgreich am Markt bestehen. Und zudem möchte ich mich halt auch stärker in den Bereich Due Diligence wieder hineinbegeben. Das ist tatsächlich ein Bereich, den ich bei Project A über sehr viele Jahre sehr intensiv mitbetreut habe und was mir tatsächlich auch gefehlt hat, und möchte dort einfach auch stärker Unternehmen damit beraten können, die richtigen M&A-Prozesse durchlaufen und Fragestellungen als auch Projektstrukturen zu hinterfragen, um die richtige Entscheidung treffen zu können.
Also das heißt, Investoren dabei zu begleiten, ob sie in das richtige Startup gerade investieren, aus Marketing-Sicht.
Genau, ja.
Genau, ja. Worauf sollte ein Investor denn da achten? Was sind denn die, also beschreib mal so ein Case irgendwie, wo würdest du, wenn dich jetzt ein Investor bucht, hingucken, um dem am Ende zu sagen, also aus Marketing-Perspektive kannst du da rein investieren?
Mhm. Zum einen ist es natürlich, also es fängt mit einem Zahlenwerk an, grundsätzlich, um tiefer in den Business Case jeweils zu schauen, erstens, wie ist der aufgebaut und welche Parameter werden da zugrunde gelegt, um die Story, die erzählt wird, tatsächlich auch relevant begleiten zu können oder nicht. Also wie fragwürdig und wie glaubwürdig sind letztendlich die KPIs, die dort in Betracht gezogen werden. Zum anderen ist es natürlich aber auch grundsätzlich die Marketing-Mix-Aufstellung, die gerade im Unternehmen etabliert ist und die dann auch begleitend durch den Business Case in Planung kommen würde, weil dort sich auch sehr schnell herausstellen kann, welche Abhängigkeiten gibt es oder welche Gefahren lauern da auch potenziell in den nächsten Jahren, um halt bestimmte Annahmen von KPIs gar nicht mehr treffen zu können, weil man eine zu starke Abhängigkeit von einem Partner oder einem Kanal halt in dem Moment hat. Und zu guter Letzt, aber auch wesentlich entscheidend, für mich aber oft zu kurz kommt, ist der Faktor Mensch, auch das Teamkonstrukt als auch die Führungsebene stärker in den Fokus zu setzen, in wen investiert man eigentlich. Und da finde ich es halt sehr, sehr wichtig, sich halt nicht nur das tatsächliche Top-Management anzuschauen, sondern auch auf Product, BI, Marketing-Ebene runterzugehen, um das Team dahinter zu sehen. Weil auch in der DD lernt man relativ schnell zu verstehen, welche Dynamiken sind in einem Unternehmen und wie agieren Leute beziehungsweise wie offen sind bestimmte Personen für Vorschläge, die zum Beispiel später von den Investoren kommen oder nicht. So, und wenn du da zu Beginn halt schon gleich auch einen Protektismus letztendlich spürst bei den Personen, dann muss dem potenziellen Investor natürlich auch klar sein, dass es in der Zukunft entsprechend auch Schwierigkeiten geben könnte, wenn man Veränderungsprozesse anstoßen möchte.
Gibt es da so Teams, wo du sagst, boah, wenn ich mir die Unternehmen angucke, die haben es richtig gut gemacht? Also mal abgesehen von den Teams, die du selber aufgebaut hast.
Teams, du meinst letztendlich bestehende
Marketing-Teams oder
Branche? Ja. Mhm. Genau, ich würde jetzt mal nicht den Bogen zu stark machen von dem, an dem man selbst gearbeitet hat, sondern wo ich halt immer wirklich auch voller Neugier und letztendlich auch Zuversicht und so drauf schaue, ist das Team von About You. Die finde ich klasse, von dem, was sie alles ausprobieren, mit welcher Schnelligkeit und Dynamik die am Markt sind. Zudem finde ich von der Kreativität, wie letztendlich das Marketing oder Marketing-Messages umgesetzt werden, fände ich N26 und Sixt sehr spannend. Und aus der Project A-Welt würde ich sagen Homeday und Heliprint, weil die einfach die beste Kombination haben aus MarTech, also auch eine Kombination aus BI-Verständnis von dem, was die Marketingmaßnahmen oder wie die Marketingmaßnahmen letztendlich am Ende umgesetzt werden und welche Konsequenzen man und Rückschlüsse man daraus ziehen sollte.
Das heißt, wenn du dir als Blaupause ein Team zusammenstellen dürftest, würdest du einfach aus allen drei Unternehmen rekrutieren oder wie würdest du, wenn du auf der Blaupause dir ein Team, also nehmen wir mal an, du wärst jetzt Gründerin eines Startups und dürftest dir ein Marketing-Team zusammenstellen, Geld spielt keine Rolle. Wie würdest du da rangehen?
Dann würde ich wahrscheinlich den Creative Director von Sixt nehmen, den BI, also jemand aus dem BI und aus dem Performance-Marketing von About You und oder Heliprint und Homeday und den Rest mit Medium- und Junior-Personen zusammenstellen.
Cool, die man selber ausbildet, toll. Ja. Klasse, Doro, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank. Also ich glaube, alle Investoren, die in Zukunft mal wissen wollen, ob sie in die richtigen Startups aus Marketing-Sicht und auch aus Team-Sicht investieren, die sollten sich jetzt bei dir melden. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf diesem neuen Schritt. Es ist ja auch sehr mutig in Corona-Zeiten. Wie erlebst du das? Vielleicht noch als letzte Frage, wie erlebst du das gerade? Wie entwickelt sich der Marketing-Markt gerade durch Corona? Sind da mehr Top-Talente auf dem Markt oder werden die Top-Talente trotzdem in den Firmen gehalten?
Ich glaube, sowohl als auch. Also zum einen, Corona bietet, ja, ich will es mal zweiteilen, die Frage, nämlich Corona bietet meines Erachtens momentan gerade Führungspersonen als auch auf Mid-Level den Führungskräften die Chance, tatsächlich zu deinem vorher genannten Wort Game Changer zu werden, weil das jetzt eine einmalige Chance ist, tatsächlich zu verstehen, ob man auch in unruhigen Gewässern gut und sicher navigieren kann. Das wird so schnell nicht nochmal passieren, es sei denn, das Unternehmen kommt generell in Schieflage. Aber ich finde, das ist halt auch eine der Kernkompetenzen, die wirklich gute Führungskräfte ausmachen, nicht nur in glorreichen und guten und positiven Zeiten erfolgreiches Marketing zu machen, sondern auch in stürmischeren und vor allen Dingen sich wechselnden Zeiten. Zum anderen, wie sehe ich gerade den Arbeitnehmermarkt? Also ich verspüre gerade schon, dass mehr Mitarbeiter auf dem Markt sind, weil es leider einige Unternehmen schon getroffen hat und dann natürlich vor allen Dingen die Reisebranche. Ich würde nur jedem empfehlen, gerade dieses Momentum auch zu nutzen und tatsächlich ins Recruiting zu gehen, weil die Chance, jetzt gerade auch sehr gute Marketeers mit an Bord oder nicht nur Marketeers, sondern es ist übergreifend, auch für andere Departments letztendlich zutreffend, würde ich die Chance ergreifen, jetzt nicht Budgets zurückzuhalten, sondern tatsächlich nach Talenten zu schauen.
Sehr gut, dem kann ich mich nur anschließen. Doro, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für diesen nächsten super spannenden Step in deinem Leben und sag vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich danke dir. Super spannender Talk mit dir und
bis ganz bald.
Bis bald.
Tschüss. Genau, bis dann. Tschüss.